Lukas, wir kennen uns ja jetzt schon einige Jahre und es wird für mich auch immer deutlicher, ehrlich gesagt. Und ich muss das, glaube ich, mal echt ins Gesicht sagen. Du bist für mich einfach ein liberales Schneeflöckchen.
Hm, das habe ich mir schon fast gedacht. Und du bist für mich so ein konservativer Hardliner. Und zu Hause wartet sicherlich deine Frau mit den drei Kindern gerade und backt Kuchen.
Okay, Lukas, so wollen wir es also spielen. ihr seht schon oder ihr hört schon, das Filmmagazin ist polarisiert. Zwei Fronten stehen sich gegenüber. Wir wollen uns in dieser Folge mal mit einer Front genau beschäftigen, nämlich mit dem Konservatismus.
Richtig. Ich will immer Konservativismus sagen, deswegen verzeiht mir, falls es mal passiert. Und wir haben die Folge mal so gebaut, dass wir sie quasi in zwei Teile teilen. Nämlich im ersten Teil hat der Martin sich so ein paar Filme, in denen konservative Narrative eine wichtige Rolle spielen, angeschaut.
Und der Lukas, der hat sich mit dem Hays Code beschäftigt.
Der eigentlich gar nicht so heißt.
Ja, schon mal der erste Fakt, aber darum beschäftigen wir uns dann später. Das war eine Filmära in Hollywood, die besonders ja, konservativ geprägt ist, kann man sagen.
Ganz genau. Und um keine Zeit zu verlieren, weil Zeit ist Geld, um mal so ein konservatives Bild zu bemühen, starten wir gleich mit dem Konservatismus.
So, richtig. Das ist nämlich natürlich die erste Frage, bevor wir darauf eingehen, wie sich konservative Weltbilder in Filmen darstellen. Das müssen wir natürlich erstmal klären. Was ist denn überhaupt Konservatismus? Und da gibt es viele, viele Definitionen. Deswegen gibt es jetzt mal einen kleinen Exkurs in die Philosophie, Soziologie und alles, was ich so gefunden habe. Man kann sagen, dass Konservatismus ganz grob, den Begriff, den wir zumindest so benutzen und kennen, dass der so nach der Französischen Revolution entstanden ist, so als Gegenpol dazu, weil da natürlich einige gesagt haben, hier, wir wollen mal ein paar Könige köpfen und mal die ganzen Ideen von Gleichheit und Brüderlichkeit finden wir ziemlich cool. Aber dann gab es natürlich auch eine Schicht von Leuten, die gesagt haben, Moment, jetzt nicht so schnell, nicht ganz so schnell. Es war nicht alles schlecht, ja, ist gar nicht alles schlecht. Und so ist das natürlich über die Jahre dann entstanden, so dieses Bild von Leuten, die an das Alte festhalten wollen. Mhm. Was dabei wichtig ist oder was zumindest der Soziologe Karl Mannheim unterschieden hat, den ich mir mal so als Experten für Konservatismus herausgesucht habe, der hat nämlich unterschieden zwischen Traditionalismus und Konservatismus. Mhm. Und Traditionalismus beschreibt er als wirklich menschliche Eigenschaft, dass man an Althergebrachten festhalten will. Und wirklich Konservatismus, was auch ein Handeln, ein sinnorientiertes Handeln voraussetzt und dass das auch eher ein modernes Phänomen ist und auch ein politisches Phänomen ist an sich. Und er sagt dann auch, dass weil auch traditionelles Handeln, das können auch Linke haben. Das ist jetzt kein jeder Mensch. Es gibt natürlich auch konservative Grüne, wenn du sozusagen willst, wenn du in die Politik gucken willst, die das auch haben. Deswegen unterscheidet er das und er sagt jetzt sozusagen als eine Begriffsdefinition, mal, die ich mal hier in den Raum werfe, der nicht romantisierte Konservatismus geht stets vom unmittelbaren Einzelfall aus und erweitert seinen Horizont nicht über die eigene besondere Umwelt hinaus. Er ist auf das unmittelbare Handeln gerichtet, auf Veränderung der konkreten Einzelheiten und kümmert sich deshalb eigentlich nicht um die Struktur der Welt, in der er lebt. Klingt jetzt ganz fancy. Was das konkret dann heißt, ist natürlich, dass es dem Konservativen in den meisten Fällen nicht darum geht, das System zu verändern, in der er lebt, das politische System oder das gesellschaftliche System, sondern er wirklich nur so auf die konkreten Maßnahmen guckt und versucht, die Menschen nicht umzudrehen. Mhm. Könnte man das sagen? Das hat auch so Edmund Stoiber mal 2002 in einem Spiegel-Interview so ähnlich wiederholt. Der hat nämlich gesagt, konservativ bedeutet für mich auch, die Wirklichkeit als Wirklichkeit anzuerkennen. Wir müssen bereit sein, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind und müssen aufhören, sie verformen zu wollen.
Ich könnte mir vorstellen, dass da eigentlich mehr Äs in dem Zitat drin waren.
Höchstwahrscheinlich. Aufgeschrieben klang es nicht ganz so. Und auch recht aktuell in der Zeit hat sich auch eine kurze Definition gefunden. Da hat der Bernd Ulrich, der Politikchef der Zeit, geschrieben, Konservatismus bedeutet dafür zu sorgen, dass die Verhältnisse sich nicht wesentlich schneller ändern, als die Menschen sich ändern können. Also im Prinzip so zusammengefasst kann man das jetzt sagen, dass Konservatismus also eher auf den Moment ausgerichtet ist, eher einen Blick nach hinten wirft und versucht, das, was gut funktioniert, zu erhalten und die Menschen nur so sukzessive an neue Bedingungen zu gewöhnen und neue Dinge auch einzuführen und eigentlich dem Modernen immer so ein bisschen skeptisch gegenüberstehen.
Das klingt besser, als es in der Realität häufig ist.
Richtig, das ist natürlich auch jetzt eine sehr allgemeine Auslegung, die ich mal jetzt hier genommen habe. Konkret bedeutet die meistens ja noch andere Dinge und wir können ja auch sagen, dass wir beide eigentlich dem Konservatismus sehr kritisch gegenüberstehen und uns da nicht verorten würden. Hm. Deswegen ist das die Perspektive, die wir hier auch einnehmen. Was das natürlich im Film dann, was das Interessante natürlich ist, dann konkret bedeutet, da habe ich mir mal so ein paar Punkte rausgesucht und ein paar Filme, die dazu passen, um das mal ein bisschen zu belegen, die ich auch so in meiner Recherche gefunden habe. Da wäre zum Beispiel ein so ein ganz klassisches konservatives Bild ist die Familie. Das hatten wir jetzt auch jetzt im Einstieg. Ist natürlich so die klassische Hetero-Familie, der Vater als der Versorger, die Mutter, die dann die Hausfrau-Rolle übernimmt und die Kinder, die dann genau nach diesen Vorbildern dann auch aufgezogen werden. Da wäre jetzt zum Beispiel die Unglaublichen von Pixar ist natürlich so ein ganz klassisches Bild, wo wir das natürlich auch haben, dass der Vater mit seiner Rolle auch nicht zufrieden ist und zu seinem Superhelden-Dasein zurückkehren möchte. Aber im Prinzip zeigt ja dieser Film genau diese ganz klassische Aufteilung, dass Bob als Versorger handelt und auch Risiken eingeht, um seine Familie zu versorgen und dass sich seine Frau halt um die Kinder kümmert. Und das ist ja auch die ganz klassische Aufteilung mit der Vater, Mutter und drei Kinder.
Ja.
Also so eigentlich, wie man das aus dem Werbeslogan kennt.
Bisschen aufgebrochen dann in die Unglaublichen zwei jetzt.
Genau.
War auch ein paar Jahre später.
Aber auch nicht so richtig. Ist da trotzdem noch dieses ganz klassische Bild. Und ein anderes, was vielleicht ganz interessant ist, was nicht auf den ersten Blick so deutlich wird, ist für mich, was mir dann eingefallen ist, Forrest Gump tatsächlich. Weil wenn wir mal überlegen, ist Forrest eigentlich ein ganz klassisch konservativer Charakter. Eine ganz klassische konservative Person, der macht, was man ihm sagt. Der geht in den Krieg, wenn man ihm das sagt. Der spielt Ping-Pong, weil man es ihm sagt. Er rennt, weil man es ihm sagt.
Ja.
Und er hat dadurch nie Probleme.
Mhm.
Er Erfolge feiert er sogar dadurch. Und seine große Liebe, Penn, die ist ein Hippie, setzt sich für Frieden ein gegen den Vietnamkrieg. Nimmt Drogen, also feiert so den typischen hedonistischen linken Lebensstil mit.
Typisch.
Naja, also mit Anführungszeichen typisch. Also nimmt so das Leben, wie es so geht und hat auch ihre Prinzipien und stellt sich auch gegen die Obrigkeit und gegen die Elite sozusagen. Aber was passiert mit ihr am Ende? Sie stirbt. So, und am Ende.
Auch typisch.
Ja. Die werden bestraft und Forrest wird muss als alleinerziehender Vater dann auskommen.
Hm.
Und man kann ja da schon dann rausziehen, dass der Film es eigentlich propagiert oder zumindest passiv da drin hat, dass es ihm eigentlich darum geht, so dieses klassische Bild zu erhalten, dass man jetzt nicht unbedingt so wie Penn handeln sollte.
Man kann ihn so lesen, sagen wir es so.
Genau, das ist ja jetzt auch was jetzt auch im weiteren Verlauf auch an Filmen beschreiben werde. Das ist natürlich alles auch nur eine Sichtweise und ein Film hat selten, ist ja ganz 100% konservativ oder 100% liberal, links. Das ist meistens ja auch eine Gemengelage, weil da verschiedene Autoren zusammenkommen.
Man darf nicht vergessen, genau, dass Filme eben immer und gerade in Hollywood, wir sprechen heute vermehrt über Hollywood, die Leistung von ganz, ganz, ganz vielen hunderten verschiedenen Personen sind. Klar gibt es Menschen, die da federführend irgendwie sind, Produzenten, RegisseurInnen und Drehbuchautorinnen zum Beispiel. Aber ein Film ist ja nie selten das Werk einer einzelnen Person.
Genau. Und Amerika eignet sich auch so besonders aus filmischer Perspektive zu betrachten, weil es halt diese extreme Polarisierung gibt.
Ja.
Durch die starke auch Republikanerfront, möchte ich mal so nennen, die natürlich auch viele Gruppen haben, die Einfluss nehmen auf Filme und deswegen noch viel Mitspracherecht haben. Zum Beispiel auch bei dem Thema Militär.
Mhm.
Das spielt natürlich gerade in Amerika eine große Rolle, wenn dort der Einsatz von Schusswaffen natürlich eher positiv dargestellt wird und natürlich für das Recht, dass jeder Bürger seine Waffe zu Hause haben darf, gefeiert wird und dass auch das Militär entsprechend dargestellt wird. Das ist natürlich ein sehr bekanntes Beispiel und ein sehr bekannter Filmemacher Michael Bay mit seiner Transformers-Reihe, der das Militär natürlich sehr positiv darstellt. Da habe ich auch einen O-Ton mitgebracht, der vielleicht zeigt, das wird jetzt nicht darüber gesagt, dass jemand Charakter sagt, oh, das Militär ist so geil, sondern das hört sich so an.
Wir brauchen Luftunterstützung und zwar sofort. Aktivieren Sie Einsatzgruppe Bravo. Ziele noch unbekannt. Ich bestätige Tango Whiskey. Uhrzeit 0300 Zulu.
An alle Luftfahrzeuge. Es gibt Gefahr für eigene Truppen am Boden.
Nachricht von Falcon Ops. Wer ist näher an Angriffszone 1 Alpha?
Schicken Sie die Hawks her.
Okay, schicken Sie die Hawks zur Angriffszone 1 Alpha. Es besteht Gefahr für unsere eigene Leute.
Eigene Truppen in 100 Meter Entfernung.
Eigene Truppen im Bereich.
Sieb-Mann-Team! Nördlich vom Orangefarbenen Raum!
Ja. Verstanden, Angriffszone 1 Alpha. Angriff einleiten.
Angriffsrichtung West! Ihr habt freies Schussfeld!
Strike, ich brauch den Status der Ork.
1-1, Darkstar-Start.
Leonard, jetzt wird's heiß! Ziel markiert! Es kommt ein Beep-Rider! Ziel markiert!
richtig geil. Und wenn man dann auch noch so sieht, in welchem Umfeld so Drohnenkrieg und so, ne? Mhm. Transformers als lovable Maschinen und so. Nice.
Das ist geil, ne? Das ist dann, wo man auch direkt Bock hat, so selber mal irgendwie Foxtrot in irgendein Mikrofon zu brüllen und sagen, jetzt kommen die Mikey Mikes angeflogen. Das ist dann auch mit diesen Sonnenuntergängen oder sonnengetränkten Bilder von Michael Bay, die natürlich diese Drohnen und die Flugzeuge und die Waffen, das sieht natürlich alles so hoch auf Hochglanzoptik gestählt.
Und na, so wie Krieg halt ist.
Genau, wie geil Krieg eigentlich ist.
Wie geil Krieg halt ist.
Und auch mit der Musik, die man jetzt auch hier gehört hat, das ist natürlich alles was Aufregendes, als was Begehrenswertes dargestellt. Mhm. Es gibt natürlich aber auch so Filme, wie wo dann halt das wo dann auch das Sicht der Militärleute eingenommen wird, wie jetzt zum Beispiel Battle Los Angeles oder The Marine 1-6.
Das sind auch dann Filme, die oftmals sehr viel Geld von der Army oder so bekommen.
Genau, und wo dann halt Geschichten aus der Sicht eines Soldaten gespielt wird. Interessanterweise passiert es ja auch häufig auch bei Transformers, dass dann das Militär manchmal so ein bisschen kritisch beäugt wird, weil dann die Generäle oder die Befehlshaber oder die Politik denen da irgendwie reinredet.
Ja.
Aber der gute Soldat am Ende dann trotzdem den Tag rettet, weil er sich gegen die Befehle stellt und dann das Gute macht.
Weiß, wo es lang geht.
Genau, weil er, der Soldat, der weiß ja, wie es geht. Das ist häufig auch so ein Narrativ, was gerne benutzt wird. Dann auch nochmal, was ein bisschen allgemeiner auch ist, ist das Individuum als Konfliktlöser, nenne ich das mal. Also nur, dass der Einzelne ein korruptes, totalitäres System bekämpfen kann oder für die Freiheit kämpft oder sich aus irgendeiner misslichen Lage rettet und damit Ordnung wiederherstellt. Und das ist eigentlich was in sehr vielen Filmen vorkommt, was dann auch häufig mit einem Selbstopfer verbunden ist. Da habe ich jetzt auch was mitgebracht, nämlich Die dunkelste Stunde. Das ist ein recht aktueller Film, wo Gary Oldman Winston Churchill spielt und es darum geht, kurz nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, ob denn England in Friedensverhandlungen mit Nazi-Deutschland eingehen soll und quasi Deutschland schon mal den Sieg quasi überreicht oder ob Großbritannien wirklich in den Krieg gegen Deutschland ziehen soll. Und das ist dann folgendermaßen dargestellt.
Sehen Sie, ich wurde darauf hingewiesen von meinen neuen Freunden, dass sie womöglich rebellieren und mich stürzen würden, erwöge ich auch nur für einen Moment Verhandlungen oder Kapitulation. Ja? Lagen Sie falsch?
Nein!
Lagen Sie falsch? Nein. Lagen Sie falsch?
Nein.
Danke, danke. So habe ich Sie vernommen. Ich habe sie vernommen.
Wo jetzt hier Churchill auch im gesamten Film als derjenige ist, der sich gegen quasi das gesamte Parlament hebt und sagt, nein, ich verhandle nicht mit Hitler. Und in der Realität gab es natürlich auch die ganze Opposition im Parlament, die auch dagegen war. Aber das spielt im Film null eine Rolle.
Ja, stimmt.
Und es ist wirklich, dass Churchill als alleiniger Redensführer dieser Bewegung eigentlich dargestellt wird und der alleine quasi England und Großbritannien davon überzeugt, in den Krieg zu ziehen.
Krass.
Ne, das ist dann, das wird dann komplett ignoriert. Es gibt natürlich aber auch solche Filme wie Gran Torino. Clint Eastwood ist ja auch ein sehr bekannter Konservativer, der viel in seinen Filmen sowas einbaut und er dann quasi auch in der Rolle in Gran Torino ja seinen eigenen Rassismus quasi bekämpft, aber das halt auch nicht, dabei das gesamte System umwirft, sondern er selber aus seiner Sicht zerstört das oder überzeugt sich vom Gegenteil.
Weil Rassismus ist nämlich nie ein Problem des Systems, sondern immer nur
von
Einzelnen.
Dazu kommen wir auch noch zu dem Beispiel. Und ist natürlich auch, dass er sich am Ende auch selbst opfert, wie auch zum Beispiel in Braveheart, wo dann alleine Mel Gibson sich gegen die englische Armee stellt und am anderen auch heroisch stirbt, nur weil er quasi der Freiheitskämpfer ist. Oder auch, wenn man es ein bisschen aktueller nehmen, ist zum Beispiel das Streben nach Glück. Will Smith, der ja hier einen sehr ärmlichen Charakter spielt, der sich quasi hochkämpft und diesen klassischen American Dream durchlebt und das hier auch im Film nie so dargestellt ist, dass der Kapitalismus oder das System gegen dich ist, sondern du musst nur hart genug arbeiten, dann kannst du deine Armut wegarbeiten im Prinzip. Das ist im Film nie eine Rolle, wie eigentlich Armut Einfluss auf dich groß hat oder ob man nicht politisch da vielleicht eingreifen sollte, warum überhaupt solche Menschen in Armut leben müssen, sondern nein, Will Smith muss einfach nur 5-mal abgewiesen werden und beim 6. Mal klappt es sicherlich, dass er endlich den Job bekommt. Das ist auch was sehr gerne benutzt wird, weil es natürlich an sich emotionaler natürlich ist, weil das dann ergreifender ist, wenn der Charakter es immer wieder versucht und endlich schafft das dann, als jetzt die großen Fragen zu stellen, warum kommt es denn überhaupt dazu?
Ist der Kapitalismus vielleicht schuld?
Ist der Kapitalismus vielleicht schuld? Das ist natürlich nicht für die meisten wahrscheinlich vielleicht nicht so eine spannende Frage. Dann, was es auch noch häufig zu sehen gibt, ist, dass es der Feind steht draußen. Mhm. Habe ich das mal übertitelt. Das heißt quasi, die eigene Ideologie und Umwelt, die muss nicht hinterfragt werden. Es geht immer darum, den Status quo zu verteidigen. Mhm. Die Bösen sind quasi außerhalb meines Raums. Das sehen wir jetzt vor allen Dingen in Disney-Filmen sehr gerne. Sowohl jetzt die Neuverfilmung auch als die Zeichentrickfilme. Zum Beispiel in dem Mary Poppins Returns, also der Fortsetzung der klassischen Mary Poppins-Geschichte. Da geht es ja darum, dass die Familie Banks ihr Haus droht, dass sie es nicht mehr halten können und ausziehen müssen, weil halt der Bankchef korrupt ist und sie halt kein Darlehen mehr bekommen und alles ganz, ganz schlimm ist. Und am Ende wird diese Situation, also ich spoilere hier auch ein bisschen, deswegen muss es leider, wenn ich hier um solche Narrative gehe, geht dann und am Ende taucht dann aber der frühere Bankchef auf und löst dann die ganze Situation auf und die Banks dürfen trotzdem ihr Haus behalten, weil er dann der gute Kapitalist ist aufgetreten. Weil wir müssen nicht das Banksystem oder so überarbeiten, sondern nur die Personen austauschen. Es wird also alles auf so ein individuelles Problem runtergebrochen.
Ach schön.
Das ist dann auch vor allen Dingen bei den Disney-Bösewichten, bei den Zeichentrick-Bösewichten kommt das sehr häufig vor. Also König der Löwen mit Scar, in Herkules mit Hades oder Ariel mit Ursula, die ja alle irgendwo außerhalb der Monarchie stehen, wenn man das so nennen möchte und die dann diese natürliche Ordnung von König und Königin und Prinz und Prinzen aufbrechen wollen. Und man könnte auch zum Beispiel sagen, dass Scar eigentlich ein König der Löwen ja eigentlich auch ein guter ist, weil er lässt die Hyänen, die eigentlich ja
die Outlaws,
sind, möchte in das System wieder integrieren und eigentlich dabei haben. Aber die Disney stellt natürlich die als Nazis dar, die Hyänen der berühmten Gesangsszene und dann ist das okay, ist vom Tisch. Das sind nicht die Guten. Und Ziel des Helden in solchen Films ist es dann natürlich immer, also in Simba, Herkules oder Ariel, dass es dann die Bösewichte da rauszunehmen und den Status quo wiederherzustellen. Also, dass Simba wieder König wird, dass Herkules seinen Platz einnimmt als Gott, als Halbgott oder Ariel wieder ihre Stimme bekommt und wieder ihren Platz einnehmen kann und dass Triton als König wieder herrschen kann. Also es wird diese Ordnung, diese Monarchie wird nie aufgebrochen. Das ist immer das Ziel, das aufrechtzuerhalten.
Das Herstellen von was ja gut funktioniert hat.
Genau, das wird dann immer das hat auch die Monarchie hat auch funktioniert.
Die 60er Jahre waren toll, warum nicht zurück?
Genau, und es ist dann auch häufig so, dass dann die Könige, also Triton, Zeus oder Mufasa, ein König der Löwen, dann so die als Lehrer auftreten, als weise Herrscher, was ja auch so ein ganz klassisch konservatives Bild ist, dass du auf die Alten, auf die Erfahrenen hören musst, weil die haben das.
Alles erlebt. Männer.
Und es sind alles Männer.
So schlau.
Alles weiße Männer, mehr oder weniger.
Ja gut, Löwen, ja, aber der ist auch weiß.
Aber Triton zum Beispiel?
Triton, ja.
Der ist sehr weiß.
Aber auch einen langen Bart.
Hat auch einen sehr langen Bart. Ja. Dann, was ich auch noch mir so gedacht habe oder was man auch so herausstücken könnte, wäre so ein einfaches Feindbild. Das finden wir vor allen Dingen so in den 80er Jahren mit der UdSSR. Mhm. So die klassische Kalte Krieg. Darstellung oder Terroristen, Nazis oder Aliens, das sind dann alles so Gegner, die man nicht hinterfragen muss in Filmen, die dann einfach zerstört werden müssen, weil sie böse sind.
Einfach zu schreiben.
Da muss man sich nicht groß Sorgen drum machen. Also wir haben dann zum Beispiel Rocky IV, Ivan Drago, der Bösewicht, der sogar den Freund von Rocky tötet im Ring und dann Rocky natürlich auch seine Rache sucht und da ist quasi der Boxring als Austragungsort des Kalten Krieges, USA gegen die UdSSR. Und Ivan Drago wird natürlich einfach nur als seelenlose Kampfmaschine dargestellt.
Alles so einfach.
Ja. Oder Independence Day, da fahren wir natürlich auch nur über die Aliens, die Erde angreifen, dass sie die Ressourcen der Erde haben wollen und ansonsten bleiben sie charakterlos. Mhm. Macht es auch sehr einfach, sie dann zu zerstören. Und es ist dann auch ganz faszinierend, dass es da der Widerstand gegen die Aliens dann natürlich von Amerika ausgeht. Mhm. Da ist der erste Mal, dass dort die Aliens besiegt werden und von da aus ist dann die Flamme der Hoffnung wird entfacht.
Weil die Russen lieben Aliens.
Genau, die haben Schippe den paktiert.
Ja, 100%.
Was dann auch häufig noch dazu kommt, ist ein maskulines Bild.
Wer hätte das gedacht?
Hätte ich auch nicht gedacht. Das ist natürlich dann maskulin bedeutet oder ein maskulines Bezugspunkt, so Männer, die quasi dann im Fokus stehen, häufig auch hypermaskulin, das heißt übersteigerte männliche Eigenschaften, alle sind irgendwie gewalttätig, sehr körperlich hart, sind muskulös bis zum geht nicht mehr.
Vermeintliche männliche Eigenschaften.
Genau, oder vermeintliche männliche Eigenschaften, emotionslos. Das ist natürlich auch das 80er-Jahre-Kino so ein Paradebeispiel, wie Schwarzenegger, Bruce Willis, die dann von denen die Geschichte erzählt wird, das ist ihr Bezugspunkt, das sind die Protagonisten, die dann mit ihrer Männlichkeit oder nur durch ihre Männlichkeit, weil sie so hart sind, so körperlich, so stark, können sie den Gegner überhaupt besiegen. Stallone ist ein ganz faszinierendes Beispiel, weil ja der erste Rambo-Film noch eigentlich könnte man eher als linken oder konservativ-kritischen Film bezeichnen, weil Rambo noch nicht so als diese Tötungsmaschine dargestellt ist, sondern noch als sehr nachdenkliche Person, die halt zurückkehrt als Veteran, als Kriegsveteran.
Der halt auch leidet unter dem, was er im Krieg halt erlebt hat. Ne?
Und das dann eigentlich mit jedem Teil weniger in den Vordergrund gespielt wurde und er dann zu diesem klassischen hypermaskulinen Typus geworden ist. Hm. Oder auch aktuell sind die Fast and Furious Filme natürlich auch
sich's gut verkauft.
Sehr maskulin, hypermaskulin. Da muss man sich, glaube ich, nur jede Rennszene angucken, in denen dann die weiblichen Rennfans gezeigt werden, die dann alle ihren Arsch in die Kamera halten dürfen. Hm. Wird gerne auch als Male Gaze bezeichnet, also dieses, dass dann Männer, also dass der Film für Männer gemacht ist, damit die ein bisschen stieren können und sich ein bisschen an den weiblichen Vorzügen ergötzen können.
Im Anime heißt das Fanservice.
Zum Beispiel auch Fanservice.
Weil nämlich nur Männer können Fans sein.
Ja. Hm. Dann, was auch gerade in den letzten Jahren verstärkt in den USA vorgekommen ist, ist bibeltreue Charaktere. Mhm. Das ist dann, verbindet sich auch häufig dann mit einem Antifeminismus, Anti-Abtreibung und Anti-Alkohol. Das ist, hat, also erstarkt ist das, das biblische im Kino. Da gibt es zum Beispiel den Film Gott ist nicht tot. Der kam 2015 ungefähr raus. Da geht es um einen evangelischen Studenten, der quasi in Konflikt gerät mit seinem atheistischen Professor. Und das klingt dann folgendermaßen.
Ich bin Professor Radisson. Das hier ist Einstieg in die Philosophie. Es gibt keinen Gott. Von Ihnen verlange ich, dass Sie auf dem Blatt, das ich Ihnen gerade gegeben habe, die drei kleinen Worte schreiben. Gott ist tot. Mr. Wheaton, gibt es ein Problem?
Ich kann das nicht schreiben, ich bin Christ.
Wenn Sie nicht übereinstimmen, dass Gott tot ist, dann müssen Sie das Gegenteil vertreten.
Wenn du die Herausforderung annimmst, könnte das deren einzig bedeutende Auseinandersetzung mit Gott und Jesus sein.
Für mich ist er nicht tot. Ich will nicht, dass alle anderen vom Gegenteil überzeugt werden, nur weil ein Professor das denkt.
Mr. Wheaton, sind Sie bereit?
Wissenschaft untermauert Gottes Existenz. Sie wissen das. Eine ganz einfache Frage. Wieso hassen Sie Gott?
Ja, ich muss gleich mal in die Church.
Ja. Gleich mal Bock zu beten.
Gleich mal Bock zu beten. Uff, ja. Ach, wir sind schon wieder,
wir sind schon wieder weit. man muss auch sagen, in den USA sind ja die Evangelien, also sozusagen die Konservativen, jetzt anders als jetzt in Deutschland zum Beispiel, wo sie vielleicht eher die ein bisschen eine liberalere Auslegung haben des kirchlichen Glaubens. Da sind natürlich gerade die evangelische Kirche sehr stark in den USA, die dann jetzt hier auch Filme produzieren lassen oder halt Gruppen haben, die dafür das propagieren. Und das ist dann auch, gibt es noch weitere Filme, die ähnlich gestellt sind, die in den letzten Jahren erschienen sind. Da gibt es zum Beispiel Breakthrough, Zurück ins Leben. Dort geht es um einen Jungen, der auf einem zugefrorenen See spielt und dann einbricht. Er wird dann erst nach 15 Minuten gerettet und es wird klar, quasi als klinisch tot erklärt, wenn man auch seinen Puls nicht mehr fühlt. Mhm. Und dann kommt halt die Mutter ins Krankenbett, betet zu Gott und der Sohn erwacht.
Wow.
Ein Wunder. Wow. Basiert tatsächlich auf einer wahren Begebenheit. Und dann ist natürlich auch dann das Buch, das dann geschrieben wurde von der Mutter, ist natürlich auch sehr gottesfürchtig geschrieben. Mhm. Und daraus wurde dann auch ein großer Hit in den USA, weil sowas natürlich mittlerweile ziemlich gut ankommt. Das hat zum Beispiel, das sieht man zum Beispiel auch in dem Film Unplanned. Das ist dann ein Anti-Abtreibungsfilm. Das basiert auch auf den Memoiren einer ehemaligen Leiterin einer Planned Parenthood Klinik. Also das Planned Parenthood ist so eine Vereinigung in den USA, die dort eine Abtreibungskliniken betreiben und Sexualkliniken, die quasi darüber aufklären über Sexualkrankheiten oder über Verhütungsmethoden. Mhm. Aber dort geht es halt um eine Leiterin, die halt dann Gewissenskonflikte entwickelt, nachdem sie eine Abtreibung durchlebt und dann zur Gegnerin wird.
Ja, vor solchen Kliniken wird auch ganz oft demonstriert und die Leute, die da reingehen, beschimpft und so. Das ist natürlich toll. Das ist super.
Das wird natürlich im Film dann nicht so gezeigt, sondern es ist als was Positives, weil sie ist die Heldin. Und der Film hat dann auch sogar den Vizepräsidenten der USA zu einem positiven Tweet veranlasst, Mike Pence. Der sich sehr darüber gefreut hat. Mike Pence, den man übrigens sagen muss, der ein sehr erzkonservativer Christ ist, der sich auch dafür einsetzt, dass Homosexuelle mit Schocktherapie geheilt werden. Ich höre hier die Anführungszeichen. Also auch eine sehr, sehr schwierige
Toller
Person.
Toller Typ. Aus meiner Sicht.
Aus deiner konservativen
Sicht. Aus meiner konservativen Sicht.
Konservativen Sicht, ja. Und das ist dann auch sehr faszinierend, dass das so in den letzten Jahren auch, denke ich mal, durch das Erstarken von, auch Trump ist ja auch ein sehr, oder benutzt gerne Evangelen oder evangelische Gruppen, und das ist auch eine wichtige Voting-Gruppe, eine wichtige Wählergruppe für ihn. Und das hat dann auch Auswirkungen auf die Kinolandschaft, und dann entstehen halt solche Filme, die dann halt sehr bibeltreu sind. Mhm. So, jetzt haben wir ein paar Punkte durchgenommen, und vielleicht sind dem geneigten Hörer schon aufgefallen. Moment mal, hier spielt der Feind ist immer draußen, das Individuum als Konfliktlöser, Militär wird irgendwie gefeiert. Hm. Sind das nicht eigentlich Superheldenfilme?
Ein Schelm, wer Böses denkt.
Ja, das kann man so sagen. Also Superheldenfilme sind eigentlich, wenn man da mal ein bisschen näher drauf guckt auf die Geschichten und Narrative, die dort manchmal offensichtlicher, manchmal passiver verwoben sind in die Erzählung, sind es schon sehr, sehr konservativ. Wir hatten ja auch mal Wolfgang M. Schmidt im Interview vor einigen Folgen. Der hat zum Beispiel auch sehr häufig darüber geschrieben und gesprochen, und der sagt zum Beispiel in einem Artikel für Neues Deutschland: Heute liegt über den dämlichsten Superheldenfilm Hollywoods schon das Getöse des neuen Autoratismus. Mhm. Also Superheldenfilme machen sich auch super in China zum Beispiel oder in Brasilien oder in Polen, die halt sehr, sag ich mal,
konservativ, rechtsliberal,
totalitär in Teilen auch sind.
Bei China,
bei China, ja. Und dass die eigentlich da Filme kein Problem haben, dass das funktioniert. Zum Beispiel, wenn wir jetzt uns mal ein paar rausnehmen, Captain America Civil War, geht es ja eigentlich um eine sehr faszinierende Frage. Dort will nämlich die UN ja die Avengers eigentlich regulieren, weil mächtigste Streitkraft der Welt. Mhm. Warum entscheidet die quasi das unter sich? Warum gibt es da keine Staaten, die da drauf gucken?
Und das wäre ja furchtbar, noch, wenn das demokratisch
wäre. Wenn das demokratisch irgendwie geklärt werden würde, geht ja eigentlich gar nicht. Tony Stark ist eigentlich dafür, aber Captain America, als der die amerikanischen Ideale hochhält, will das natürlich nicht. Er ist für den Individualismus und möchte sich nicht dem unterwerfen, weil natürlich auch in einigen vorigen Teilen auch gezeigt wurde, dass teilweise die von einer Nazi-Gruppe unterwandert sind, die USA von Hydra. Dann kann man natürlich auch sagen, ja gut, dann kann man das natürlich auch nicht machen, wenn man sich das so auflöst. Aber an sich was ganz faszinierend ist, dass dieser Konflikt eigentlich auch im Film nie richtig aufgelöst wird. Mhm. Aber trotzdem Captain America, weil er nun mal der Held ist in der Geschichte und der Protagonist, hat er eigentlich gewonnen. Weil am Ende passiert es auch nicht. Diese staatliche Intervention, dieser demokratische Prozess, der hätte passieren können, ist nie wirklich richtig aufgelöst worden. Die ist wohl nie gesagt, nee, das machen wir nicht.
Ich finde, in der Deutung ist das ein ganz weirder Film.
Es ist wirklich ein weirder Film, weil im Prinzip ja auch Tony Stark das dann einfach akzeptiert, dass das nicht durchgesetzt wird. Es ist nie wieder angesprochen.
Ja, es ist irgendwie. Und auch in den Filmen, die danach kommen, so, ja, ihr hattet mal Streit.
Genau. Nee, ja, es ist nicht nur Streit, es ging ja um was sehr Wichtiges.
Ja.
Aber ja, ganz, das ist ganz interessant, dass das dann nie aufgelöst wird. Auch ein Beispiel, auch eigentlich ein Film, den ich sehr, sehr mag, aber dem das eigentlich sehr auch deutlich wird, ist beim sehr simplen Feindbild, ist The Dark Knight. Hm. Dort gibt es ja das sehr berühmte Alfred-Zitat.
Es gibt Menschen, die an logischen Dingen nicht interessiert sind. Zum Beispiel Geld. Man kann sie nicht kaufen, einschüchtern, sie zur Vernunft bringen oder mit ihnen verhandeln. Einige Menschen wollen die Welt einfach nur brennen sehen.
Mhm. Da ist der Joker natürlich im Film, was auch viele Interpretationen sind, das steht natürlich für den modernen Terrorismus. Mhm. Für Al-Qaida und ISIS und wie sie alle heißen. Das ist ein Feind, den man nicht mehr greifen kann, der einfach aus dem Nichts Terrorakte auslöst, und dass man das Einzige, was übrig bleibt, ist, ihn eigentlich aufzuhalten, zu vernichten, weil man kann ihn nicht kaufen, man kann ihn nicht verstehen wirklich. Man macht es ja natürlich sehr, sehr einfach, weil es wird im Film eigentlich nur gesagt, der Joker ist vielleicht eine Reaktion auf Batman. Mhm. Als einziger Beweggrund. Aber es wird ja seine Hintergrundgeschichte nie erklärt, oder warum handelt er so, wie er handelt, und dadurch ist es eine sehr, sehr einfache Erzählung. Und was dann auch noch weitergeht, was er dann das auch begründet, am Ende des Films benutzt ja Batman die Handys der Bevölkerung von Gotham, um quasi den Joker zu überwachen und ihn zu finden, wo er sich befindet, weil es muss eine Bombe aufgehalten werden, natürlich. Und wenn man sowas jetzt Leute retten will, weil eine Bombe tickt, dann kann man natürlich auch die Persönlichkeitsrechte der Bevölkerung außer Kraft hebeln. Ja. Dort gibt es natürlich so gleich einen Bezugspunkt in den USA mit dem Patriot Act, was nach dem 11. September eingeführt wurde, was im Prinzip der USA ermöglicht hat, die Persönlichkeitsrechte ihrer Bevölkerung einzuschränken, um halt den Terrorismus zu bekämpfen, was man natürlich auch sehr kritisch sehen kann, aber im Film kann man sagen, wird das eigentlich als etwas positiv dargestellt, weil Batman sagt, ich benutze es hier einmal, danach vernichte ich es, aber ich, weil ich Batman bin, ich bin das Individuum, was moralisch über dich steht, ich darf das.
Ja, genau, weil hier Fox hat ja genau das will er ja eben nicht, ne? Also er sagt ja dann, dann sehen sie mich nie wieder, dann kündige ich
genau, so. Genau, Fox, der dann das kontrolliert als Gehilfe.
Ja, und dann kann er ihm aber auch vertrauen, denn Batman hat natürlich dafür gesorgt, dass das alles dann wieder kaputt geht, wenn man die Gefahr beseitigt hat.
Na klar. So wird es natürlich gesagt, dass das Individuum ist einfach dann das moralisch so integra, dass man das machen kann, und es wäre natürlich nie, es wird auch den Film nicht nochmal dann später nochmal
angesprochen. Insofern halt eine Utopie, ne?
Es ist halt wirklich eine Utopie, die man so dann schon kritisch hinterfragen kann. Das gibt es ja dann auch häufig, wenn Folter oder so im Film begründet wird, weil dann gesagt wird, ja, die Bombe tickt halt, wir müssen jetzt, um die Leute zu retten, müssen wir leider jetzt den Terroristen foltern.
Ja.
Dann weitere Filme, die da auch dem schuldig sprechen, wäre auch Black Panther. Den haben wir ja eigentlich auch schon sehr positiv hier im Filmmagazin erwähnt.
Weil er auch, wir hatten ja damals mit einem Freund von uns gesprochen, der in Namibia lebt, weil er dort ja auch sehr positiv aufgenommen und angenommen wurde. Genau. Ne? Also das ist wieder nur ein Beleg dafür, dass man Filme ganz unterschiedlich deuten kann.
Deswegen, ist es auch in dem Fall sehr, sehr schwierig, weil er natürlich ein sehr diverser Film ist und dass es super ist, dass es nach so vielen Jahren endlich einen Film gibt mit nur schwarzen Schauspielern und Schauspielerinnen. Und das sehr wichtig ist. Aber dann die Geschichte dahinter kann man auch trotzdem hinterfragen, weil es ja da letztlich Black Panther eigentlich den Ethnopluralismus predigt, was das, also das heißt im Prinzip, dass es gibt Leute, die daran glauben, dass es schon gut, dass es Minderheiten gibt und ausländische Personen, aber die sollten jetzt alle nicht in unser Land kommen, sondern die sollen da bleiben, wo sie herkommen.
Und dort haben sie ihre Berechtigung sozusagen.
Dort haben sie ihre Berechtigung.
Das ist kurz gesagt die großes Narrativ der neuen Rechten.
Genau. Von neuen Rechten vor allen Dingen, die das dann unter nicht direkt sagen, Ausländer raus, sondern Ausländer raus, aber die dürfen gerne in ihr Land.
Ja.
So. Und das ist natürlich Black Panther als König von Wakanda, propagiert das eigentlich genauso. Weil dann geht es ja auch um den Film, dass sich Wakanda endlich mal öffnen soll, sich endlich mal der Weltöffentlichkeit präsentiert, aber dass Black Panther eigentlich lange, lange dagegen ankämpft und dann letztlich durch den Bösewicht Killmonger, der das ja aufbrechen will und diesen Status quo wirklich komplett vernichten will und auch diese monarchische Herrschaft und auch aufbricht. Und man eigentlich mal fragen könnte, warum wird denn der Black Panther einfach zum König, weil er der Sohn ist von dem vorigen König? Warum gibt es denn da keine demokratischen Wahlen? Weil das ist die technologisch fortgeschrittenste Nation der Welt, aber es ist immer noch eine Monarchie. Schwierig. Und letztlich scheitert natürlich der Bösewicht, weil er der Bösewicht ist und wird getötet. Und es gibt am Ende nur eine ganz leichter Aufbruch dieses Status quo und im Prinzip bleibt eigentlich Wakanda. Ja.
Und dann, wieder eine Monarchie. Also dieses Feiern von Monarchie, ich kann das überhaupt nicht verstehen.
Das ist auch sowas. Das wäre wahrscheinlich auch nochmal so eine Frage, warum das immer noch so erstrebenswert oder dann immer noch so in einem positiven Licht dargestellt wird.
Ja, verstehe ich auch nicht.
Ja, dann gibt es auch noch Filme wie Spider-Man natürlich. Jetzt, ich nehme mal die mit Tobey Maguire, wo dann Peter Parker eigentlich so lange enthaltsam ist, bis er Mary Jane bekommt. Also vorher wird im Film eigentlich nie dargestellt, dass er eine Freundin hat oder ähnliches. Was ja auch eine sehr bibeltreues Motiv ist. Und man könnte natürlich auch generell einfach Avengers hinterfragen und besonders die Figur Tony Stark eigentlich, der ja eigentlich die mächtigste Armee der Welt hat oder bauen kann auf jeden Fall. Und der sagt ja auch mehrmals im Film, ich möchte einen Panzer um die Welt bauen. Aber er muss sich ja als Privatmensch und als einer der reichsten Menschen der Welt nie dafür irgendwie irgendeiner Rechenschaft schuldig sein.
Er hat ja auch ordentlich gearbeitet für sein Geld, ja.
Richtig, eigentlich nicht, er hat es von seinem Vater bekommen.
Ja.
Wie Batman übrigens auch. Mhm. Und er wird dann eigentlich am Ende von Avengers Endgame ja sogar als Held und Märtyrer gefeiert, weil er das große Selbstopfer gebracht hat.
Ach, da sind wir wieder bei vorhin.
Und deswegen kann er auch moralisch und politisch eigentlich nicht hinterfragt werden. Und er sogar, wenn wir dann den neuesten Spider-Man-Film uns angucken, sogar lernen, dass er sogar das fortgeschrittenste Drohnenangriffssystem der Welt gebaut hat in der Freizeit. Nice. Und dann Peter Parker einfach dafür darüber die Kontrolle gibt. So.
Das klingt, wenn man das darauf runterbricht, klingt das so unglaublich dämlich.
Ja,
wirklich.
Ja. Es ist immer auch nur faszinierend, was mir dann beim ersten Gucken auch nie groß auffällt unbedingt. Manchmal kommt das dazu, Wenn ich mir dann nochmal genauer, also Bitten beim Film gucke, meistens erst dann in der Nachbetrachtung, oder wenn man halt sich andere Kritiken mal durch diese auf einmal sagt, oh, okay, ja, das ist wirklich ganz schön schwierig. Aber einem Film, wo es mir wirklich auch beim Gucken negativ aufgefallen ist, was ich sehr, sehr schwierig fand, ist Green Book, der Oscar-Gewinner 2019 als bester Film. Ja. Weil das ist wirklich ein konservativer Film über das Thema Rassismus aus dem Lehrbuch. Mhm. Also besser hätte man den eigentlich, besseres Beispiel gibt es eigentlich für mich fast gar nicht. Weil das ist wirklich, wenn man sich überlegt, dass es ja da um die Freundschaft eines Fahrers geht und der einen Musiker durch das der USA der 60er Jahre fährt, der dort verschiedene Bars bespielt, und das, der Süden der USA der 60er Jahre ist natürlich very, very racist.
Bible Belt und so.
Genau. Mhm. Und der Film nimmt natürlich die Perspektive dieses weißen Fahrers an, dieses Chauffeurs, gespielt von Viggo Mortensen. Und er wird am Anfang gleich, beginnt der Film, um ihn zu charakterisieren, hat Viggo Mortensen 2-3 schwarze Handwerker in seiner Küche, die dort arbeiten, und die trinken dort ein Glas Wasser. Und nachdem sie fertig sind, schmeißt Viggo Mortensen diese Gläser in den Müll, weil er das nicht will. Weil er daraus nicht mehr trinken will. Mhm. So, auf der Stufe befinden wir uns am Anfang des Films. Und dadurch, jeder, der den Film gesehen hat und ungefähr diesen Setup, kann er sich schon vorstellen, was natürlich passiert. Die beiden befreunden sich und Viggo Mortensen legt natürlich seinen Rassismus ab.
Genau.
Weil durch die Freundschaft.
Und am Ende essen sie schön zusammen.
Toll. Aber auch wichtig, der Mashallah Ali, der den Schwarzen spielt, den schwarzen Musiker, der lernt natürlich trotzdem auch was vom Weißen, weil er ist natürlich, der ist zu intelligent eigentlich für die Gesellschaft. Ja. Der lernt mal ein paar Umgangsformen durch den Weißen. Und es ist ganz, so ein ganz klassischer Film der klassischen Mitte.
Beide müssen sich aufeinander zubewegen.
Da haben wir das schöne Hufeisen. Beide müssen sich aufeinander zubewegen, beide müssen voneinander lernen. Und am Ende gibt es so eine ganz verräterische Abendbrotszene für mich, wo dann Viggo Mortensen angesprochen wird und wo sich sein Charakterwandel darstellt.
Toni, erzähl uns doch mal, wie es war. Du warst 2 Monate weg.
Ja, wie war denn der Kohlesack? Ist er dir auf die Nerven gegangen?
Nee, nicht so.
Na gut.
Rassismus besiegt.
Na gut.
Oh, so, wow. Wie jeder, der schon mal in der Familie schon mal darüber gesprochen hat, ob denn noch die Eltern, die Großeltern das N-Wort benutzen sollten oder andere Wörter, die sehr beleidigend, rassistisch aufgeladen sind, weiß, so funktioniert das nicht.
Ja.
Aber der Film zeigt das auch vorher in Beispielen, dass wenn dann Viggo Mortensen als geläuterter Charakter, als gewachsener Charakter dann anderen Rassisten gegenübersteht, die er dann verprügelt oder anderweitig gegenübersteht, dann ist das sofort aufgelöst. Er sagt einfach, du, Rassismus ist blöd, und zack, besiegt. Ja. Und da wird auch das Thema Rassismus, was so ein strukturelles Problem ist, wird einfach auf diese individuelle Freundschaft der beiden heruntergebrochen, und dadurch, dass die sich kennengelernt haben, ist Rassismus besiegt. Und das ist wirklich die Zielgruppe, das weiße Amerika, dass sie am Ende auf die Schulter klopfen kann, sagen kann, ach Mensch, früher war es aber auch schlimm.
Genauso funktioniert auch ein Film, den du vorhin schon angesprochen hast, Gran Torino, ist genau das Gleiche.
Ja.
Und das, was mir bei Green Book nicht ganz so aufgefallen ist, aber bei Gran Torino noch mehr, ist, dass diese Figuren aufgrund des Filmes, also den sie machen, weil der Film steht ja für was Gutes und was Großes, und gerade Green Book ist ja auch gefeiert worden, Gran Torino ist natürlich auch wahnsinnig gut angekommen, das, was da eigentlich reproduziert wird, nämlich an jeder Stelle der Rassismus dieser Person mit Beleidigung, mit was weiß ich, und das Publikum sitzt im Kino und lacht sich einen Arsch über die kreativen neuen rassistischen Beleidigungen, die sich die Hauptcharaktere da ausgedacht haben. Wenn du dir auch überlegst, wow.
Also ihr habt ja auch in dem Tonbeispiel gehört, wie dann halt Charaktere genannt wird und das dann einfach wiederholt wird und dass es dann nie so diese richtige Reflexion darüber gibt. Was dann auch so zum Beispiel auch ein gutes Beispiel ist, dass die Screenbook eigentlich, was ja so wie der Film heißt, dieses Buch, was halt für Afroamerikaner und Amerikanerinnen zu der Zeit halt eine ganz wichtige Literatur waren, wo halt stand, wo sie essen gehen können, wo sie zum Friseur gehen können, wo sie Hotels buchen können, ohne halt angegriffen zu werden. Ja. Das wird nie im Film mal groß erklärt, was das eigentlich für eine Bedeutung hat. Das ist nur ein ganz kleines Story-Device, wirklich ein Plotmittel, und das wird nie richtig thematisiert oder historisch eingeordnet. Ein Film, der lustigerweise dann im gleichen Jahr erschienen ist und zeigt, wie man es ein bisschen anders machen kann, ist zum Beispiel BlacKkKlansman. Der ist, muss man auch sagen, der zeigt gerade das Thema Polizeirassismus oder Rassismus durch die Polizei. Relativ einfach und simpel da, weil es da auch einen Charakter gibt, der ganz offensichtlich rassistisch ist und der einfach dann von der Gruppe ausgeschlossen wird, und dann ist es besiegt. Dann ist der Rassismus innerhalb dieser Polizeigruppe besiegt und es ist aufgelöst. Aber was der Film ganz, ganz eindeutig macht, der ist unversöhnlich am Ende und gibt ja wirklich in den letzten 5 Minuten noch mal so einen Punch ins Gesicht, weil der Film spielt eigentlich auch in der Vergangenheit und zeigt dort den Kuckucksklan, Aber zeigt dir nochmal dann, das ist heute immer noch ein Problem, Leute. Ihr geht jetzt hier nicht mit einem guten Gefühl raus. Im letzten Jahr ist auch der Film Queen and Slim herausgekommen. Der hat auch das Thema Polizeigewalt und Polizeirassismus zum Thema. Und da ist wirklich auch ein Film auch von Schwarzen geschrieben und inszeniert. Und der ist irgendwie auch ein sehr unversöhnlicher Film, der auch zeigt, dass es aktuell, was das aktuell noch ein Problem ist und dass vor allen Dingen kein individuell lösbares Problem ist. Weil das, kann man wirklich sagen, der Film verschmilzt das Private nicht mit dem Politischen, wie man das so schön sagt. Da gibt es eine ganz klare Trennung zwischen den beiden, weil in dem Film geht es auch darum, dass eigentlich zwei, also ein Afroamerikaner und eine Afroamerikanerin ein Date haben, dann eigentlich nach Hause fahren wollen, dann von der Polizei angehalten werden, von einem weißen Polizisten, und dann kommt zum Streit und der weiße Polizist stirbt und die beiden fliehen. So, und was dann daraus passiert, zeigt dann der Film, und der zeigt dann wirklich, dass die Beziehung zwischen diesen beiden nichts oder die Bekanntschaften, die sie auf den Weg machen, nichts mit dem Rassismus eigentlich, mit dem strukturellen Rassismus zu tun haben. Also es geht auch anders, wenn halt vielleicht mal die Leute rangelassen werden, die sich damit auskennen.
Tja.
So, noch ein letztes Beispiel, dann bin ich auch fertig mit meiner Ausführung. Ist wirklich ein mittlerweile ein Film, den ich auch sehr, 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 sehr kritisch sehe, ist 300. Der Action-Black-Blockbuster von Zack Snyder.
Der da muss auch in jedem Film mindestens eine amerikanische Flagge wehen bei Zack Snyder.
Ja, in dem Film geht es leider nicht. Geht es ja um Spartaner, die gegen die Perser in den Krieg ziehen, weil die Perser wollen natürlich das friedliche Griechenland überfallen. Und wie der Film einsteigt, zeigt, glaube ich, ganz schön, ganz gut, was Hypermaskulinität eigentlich bedeutet.
Gleich nach seiner Geburt wurde der Knabe wie alle Spartaner genau begutachtet. Wäre er klein oder kümmerlich gewesen, kränklich oder missgestaltet, hätte man ihn ausgesondert. Sobald er aufrecht stehen konnte, erhielt er seine Weihe im Feuer des Nahkampfes. Er lernte niemals zurückzuweichen, sich niemals zu ergeben, dass der Tod auf dem Schlachtfeld, im Dienst des Spartas, der höchste Ruhm sei, den er in seinem Leben erlangen könne.
Ich fühle mich jetzt ein bisschen empowered in meiner Männlichkeit.
Ja, oder? Ist man geil, hat man auch wieder auf Bock, ein bisschen auf Krieg vor allen Dingen.
Krieg, Schwerter sind auch super.
Ne? Und hier wird gleich aussondiert, die Schwachen und Schwächlichen oder Missgestalteten, die gehören nicht dazu zur Sparte, die werden direkt zur Geburt direkt getötet. Das wird auch im Film, dieses Bild wird auch jetzt nicht wirklich kritisch dargestellt, weil die Helden sind ja die Spartaner, das heißt, die sind natürlich auch die Guten im Prinzip, die dann das Land verteidigen vor den Persern, die ja von Xerxes angeführt werden. Das ist ja der große Bösewicht, und wenn man sich den mal ein bisschen genauer anguckt und hinterfragt, da ist er eigentlich als ein bisexueller Charakter dargestellt, der fast auch nackt durch die Gegend stolziert, der mit einer fremden, gesichtslosen Armee halt Griechenland einnehmen möchte und sogar ja im Laufe des Films ja einen körperlich behinderten Spartaner aufnimmt, der ja von den eigentlichen Spartanern verstoßen wird, weil er, wir haben es ja auch am Anfang gehört, die Spartaner nehmen natürlich nur die weißen, rein muskelbepackten Leute auf, und da gibt es für körperlich Behinderte keinen Platz, und deswegen nimmt dann Xerxes, also er ist sogar inklusiv, er nimmt das ihn auf, und dafür verrät dann dieser körperlich Behinderte der Spartaner Verrätern, die Spartaner und zeigt Xerxes einen geheimen Weg, um halt die Armee von Sparta zu besiegen. Also zeigt sich gleich, ja, Inklusion ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Die verraten uns am Ende nur.
Der Film schafft es wirklich, jedes Mal noch einen draufzusetzen.
Ja, und dass das nicht nur wir so sehen oder man das so von Filmkritikern liest, sondern das haben auch andere Leute bemerkt, dass dieser Film schwierig teilweise ist. Die identitäre Bewegung, die rechtsextreme Bewegung, also eine neue rechte Struktur.
Nazis,
nennen wir sie einfach Nazis. Die haben diesen Film auch für sich schon länger entdeckt, und die haben ja als Symbol, als offizielles Symbol ist ja dieses Lambda, was jeder kennt, und das ist ja genau, das Lambda findet sich auch auf den Schilden der Spartaner wieder, und es wurde auch schon von denen bestätigt, dass für die das ein sehr erstrebenswerter Film ist und dort zeigt, wie weiße Europäer gegen die Fremden kämpfen, damit sie ihr Europa erhalten können. Und was ja auch ganz faszinierend ist, die Perser ja im Prinzip ja auch, was durch US-Filme ja sehr stark man sehen kann, die Perser stehen ja eigentlich für den Iran. Kann man sagen, es ist ja auf dem größtenteils auf dem Gebiet. Und der Iran ist natürlich ein großes Feindbild der USA. Und das wird natürlich hier auch wieder verwendet, indem die Perser als das ultimative Böse dargestellt werden, die die Griechenland überfallen wollen.
Noch sehr androgyn dargestellt.
Und auch sehr androgyn. Ne? Ja. Und auch halt nicht so männlich wie halt die Spartaner.
Ja, na klar.
So, Lukas. Uff, habe ich dir jetzt ein paar Filme kaputt gemacht?
Da hast du mir jetzt ein paar Filme kaputt gemacht. Tja, was machen wir jetzt damit?
Ich jetzt sagen, gucken wir mal lieber noch weiter in die Vergangenheit.
Wir gucken mal noch ein Stück zurück in eine Zeit, in der vermeintlich alles besser war, aber vielleicht auch nichts besser war für bestimmte Gruppen, sondern wir gucken einfach zurück. Und bevor wir das tun, machen wir erstmal kurz Werbung.
Lukas, gib mal einen Fuffi her. Ich gehe raus, wenn du mir einen Fuffi gibst, dann mache ich draußen für dich persönlich Werbung, dass du ein geiler Typ bist.
Ja, Werbung, die beste Erfindung der Menschheit.
Oder? Finde ich auch. Werbung ist schon was Tolles.
Keine Sorge, es kommt keine Werbung an dieser Stelle.
Schade.
Habt ihr jetzt gedacht? Nein, wir machen keine Werbung, das Filmmagazin bleibt werbefrei. Na, obwohl, wir machen doch was, Eigenwerbung.
Ein bisschen Eigenwerbung ist die beste Werbung, denn wir wollen eure Stimme haben, auf Twitter, auf Instagram oder persönlich uns geschickt, denn wir würden gerne wissen, wie gefällt euch das Filmmagazin? Was ist super, was ist nicht so super? Davon leben wir sozusagen auch ein bisschen. Wir nehmen ja sonst kein Geld, sondern wir wollen, ob es euch gefallen hat. Eure Zuneigung ist unsere Währung. Deswegen schreibt uns da gerne, wie es euch gefallen hat per Mail oder per andere Social-Media-Dienste. Besucht auch auf jeden Fall filmmagazin.audio. Da haben wir noch viele, viele weitere Episoden mit spannenden Themen und Gästen.
Und eine sehr gute Kommentarfunktion, die sehr gerne genutzt werden kann. Wir antworten auch meistens.
Deswegen aber jetzt back to the show. Konservative mögen ja eigentlich keine Eingriffe, keine Regulierungen.
Ja.
Aber manchmal kommt es ja dann doch zu Zensur, kann man ja sagen.
Es gibt Eingriffe, die auch sehr konservativ gewollt sind. Und um da einzusteigen, wir gehen in die Geschichte und versetzen uns mal zurück in die USA der 20er Jahre. Und um das zu illustrieren, habe ich natürlich Jazz mitgebracht.
Ja,
Wahnsinn.
Ich hab's vor Augen.
Ein Stück von 1920 tatsächlich. Der Beginn der goldenen 20er, die in Europa weniger golden waren, weil man noch mit den Nachwehen des Ersten Weltkrieges sehr zu kämpfen hatte und auch viele politische Umbrüche stattgefunden haben. In Amerika allerdings, in den USA, da ist dieses Bild der goldenen 20er, denke ich, durchaus berechtigt. Amerika hatte zu dieser Zeit eine florierende, dynamische Wirtschaft. Der Kapitalismus regelte zügellos alles.
Da war der noch geil.
Da war der Kapitalismus noch geil. Überall war Werbung zu sehen. Genuss und Konsum standen bei, muss man auch wieder sagen, in Klammern, einer reichen, weißen Gesellschaftsgruppe im Vordergrund, um die es jetzt hier geht, weil Hollywood aus einer reichen weißen Gesellschaftsgruppe bestand zu dieser Zeit weitestgehend. Es gab Vollbeschäftigung und ein jährliches Wirtschaftswachstum von 5%, das schafft sonst nur China. Die Prohibition galt allerdings auch seit 1920, was aber nicht daran die Menschen gehindert hat, Alkohol zu trinken, sondern eigentlich nur das organisierte Verbrechen gepusht hat.
Und es gab dann die sogenannten stillen Kneipen.
Ja, genau.
Als Eis gesprochen wurde und Alkohol getrunken.
Und auch nach außen waren die USA eigentlich das Symbol der Modernität. Guckt man sich Jazz an, die Tänze, die es zu der Zeit gab. Automobile in Amerika hatte in den 1920er Jahren einen Stand an Automobildurchdringung, sage ich mal, den die Bundesrepublik erst 1965 erreicht hat. Das ist krass. Und man kennt ja diese Bilder, die Wolkenkratzer in New York und so, Wahnsinn. Die 20 Jahre müssen toll gewesen sein. Und in der Zeit jetzt, um aufs Filmthema zurückzukommen, stirbt eine junge Schauspielerin. Um genau zu sein, in San Francisco am 9. September 1921. Was hat das jetzt mit dem Movie Production Code zu tun? Also, ich erzähle erstmal kurz die Geschichte. Es ist der 5. September 1921, 4 Tage vorher. Es ist Labor Day, also Tag der Arbeit in den USA. Großer Tag zum Feiern. Und ein Filmschauspieler, Roscoe Arbuckle, der gibt in seinem Apartment in San Francisco eine Party. Arbuckle wird wegen seines Gewichts auch Fatty genannt. Das steht sogar auf Filmpostern mit ihm drauf. Fatty Arbuckle jetzt in seinem neuen großen Stummfilm. Ist ein großer Stummfilmschauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und einer der bestbezahlten Schauspieler in Hollywood in den 10er Jahren. Und an dem Abend passiert in seinem Apartment mit der Schauspielerin Virginia Rapp irgendwas, von dem man nicht genau weiß, was passiert ist. Auf jeden Fall stirbt sie 4 Tage später im Krankenhaus an einer Blasenruptur und einer Bauchfellentzündung. In verschiedenen Quellen heißt es nur, dass ihr an dem Abend ein Trauma beigebracht wird.
Und das ist auch bis heute noch nicht aufgeklärt.
Das ist bis heute, doch, das ist aufgeklärt. Und also es ist nicht aufgeklärt, was genau passiert ist, aber es gibt auf jeden Fall ein Urteil, denn es gab 3 lange Gerichtsverfahren mit gigantischem öffentlichen Interesse, 21, 22. In den ersten beiden Prozessen kam die Jury zu keinem Ergebnis. Im dritten Prozess gewann dann Arbuckle, wurde freigesprochen. Seine Karriere war trotzdem in der bisherigen Form vorbei. Und ja, man ging dann damals davon aus, dass Virginia Rapp gestorben ist, weil sie hatte wohl Zysten und auch eine Geschlechtskrankheit, die nicht näher definiert wird, schon vorher. Und der Alkohol bei der Party, der hat ihr dann, so sagt man dann, den Rest gegeben. Ja, das ist, wie du schon sagst, das ist nicht ganz geklärt und deswegen ist der Fall auch nach wie vor immer in allen möglichen True-Crime-Formaten irgendwie spielt eine Rolle. Es liegt auch noch viel im Dunkeln, weil es gab viele Zeugenaussagen, die damals gesagt haben, dass Arbuckle sie vergewaltigt und Totschlag war ja angeklagt, also Vergewaltigung und Totschlag. Ja, warum erzähle ich das eigentlich? Ja,
klingt ja danach, als ob dann auch dann die Presse darauf sehr eingestiegen ist auf so ein Thema.
Das war so, aber tatsächlich war das auch nur einer von vielen Fällen, die es zu der Zeit gab, in denen ja die das Bild, zumindest das Bild in der Öffentlichkeit von einem skandalösen Hollywood geprägt hat. Also ein zügelloses Hollywood, vergessen wir nicht, ne, Zeit der Prohibition und trotzdem gab es mehrere Todesopfer wegen Drogenkonsum in Hollywood und exzessive Partys seien gefeiert worden. Deswegen regt sich auch so langsam politischer Widerstand, auch weil die Hollywood-Filme damals in den 20er Jahren natürlich auch ja offener geworden sind, sagt man mal, ein bisschen andere Bilder gezeigt haben. Sexualität spielte auch zunehmend eine andere Rolle in der Öffentlichkeit, vorher ja kaum. Und deswegen vor allem auch von kirchlicher Seite und kirchlichen VertreterInnen, obwohl fast nur Vertretern, muss man in der Zeit sagen, ja, regte sich eben Widerstand. Es gab damals auch ungefähr 100 kleinere Filmzensurgesetze, also weil jede Stadt und jeder Staat hatte so seine eigene Filmzensurvorstellung. Das ist so ein bisschen ein kleiner Nachteil des Föderalismus. Und um so ein bisschen Druck rauszunehmen, und da sind wir bei der Regulierung, wurde dann die MPPDA gegründet, die Motion Picture Producers and Distributors of America, das ist ein Verband, 1922 eben, um auf diese ganzen Skandale und Probleme zu reagieren.
Da waren dann die Produzenten Teil davon, der großen
Filmstudios. Genau, die großen Filmstudios waren da Teil davon und man kennt auch das Logo. Es gibt die Nachfolgeorganisation heute noch, die heißen glaube ich MPA. Das ist so ein Logo, wo auch so 4 Kreise drin sind. So, das ist auf ganz vielen Abspannen sieht man das hinten. Und die engagierten einen Will Hayes für ihre Zwecke zu einem für heute umgerechnet lächerlichen Betrag von 1,5 Millionen Euro.
Hätte ich auch genommen.
Der sollte die Sache für sie richten im Prinzip. Der war eine Zeit lang quasi Postminister unter dem konservativen Präsidenten Warren Harding und war auch dessen Wahlkampfmanager gewesen, also so Conservative Party. Und der entwickelte mit seinem MPPDA in den folgenden Jahren eine Liste mit Don'ts und Be Carefuls, heißt es schön. Also Sachen, die man auf keinen Fall machen darf und Sachen, die man machen darf in Filmen.
Oh, das waren damals nur Richtlinien.
Genau, das war quasi nur so eine Liste. Es war nur eine Liste. Die wurde 1927 veröffentlicht. Da standen dann solche Sachen drin. Bei den Don'ts zum Beispiel. Man darf jetzt keine Sachen wie zum Beispiel Gott, Lord, Jesus oder Christ sagen, außer es handelt sich dabei um religiöse Begriffe,
also nicht zur Beschimpfung oder um seine Verwunderung auszudrücken.
Ja, sowas wie Hell oder Damn oder God mit G-A-W-D geschrieben und alle anderen Sachen sind natürlich absolut verboten. Was übrigens auch interessant ist, in dieser Liste steht auch White Slavery zum Beispiel als Darstellung, die verboten ist da. Also man darf Weiße nicht als Sklaven darstellen.
Aha, aber wohl Schwarze dann schon.
Von Slavery im Allgemeinen steht da nichts drin. Man darf Geburten nicht zeigen, auch nicht im Schatten, steht extra drin. Oder man darf zum Beispiel den Klerus nicht irgendwie ridiculous darstellen. Die zweite Sache, also die Be Carefuls, die regelt dann, die ist nochmal ein bisschen länger, da sind dann 25 Punkte. Da sollte man dann zum Beispiel aufpassen, dass man internationale Beziehungen, also man darf dann zum Beispiel, das wird gleich noch eine Rolle spielen, andere Staatsoberhäupter nicht weird darstellen zum Beispiel oder man soll bei der Verwendung von Feuerwaffen aufpassen. Das ist sozusagen Vorläufer von diesem dann als Hays Code bezeichneten Movie Production Code. Allerdings ist das jetzt erstmal eher so ein bisschen belächelt
Ja, aber in Hollywood. Wie kommt es denn jetzt dazu, dass das dann wirklich zu einer Selbstzensur wird?
Ja, na, was passiert 1929? Da kickt dann die Great Depression.
Da ist dann der Kapitalismus auf einmal nicht mehr so geil.
Da ist der Kapitalismus plötzlich nicht mehr so geil und ganz, 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 ganz viel verändert sich. Es gab den Börsencrash, den großen 1929. Die Arbeitslosigkeit erreichte dann auch irgendwann später, ein paar Jahre später, ihren Höhepunkt. Das ganze System in den USA wurde eigentlich einmal umgekrempelt. Und 1930, also kurz nach der Great, nach dem Börsencrash zumindest, hatte man diesen Production Code dann aus diesen Do's and Be Carefuls, Don'ts und Be Carefuls natürlich entwickelt. Da hat ihn dann auch sozusagen die MPPDA ratifiziert. Das heißt noch nicht, dass er hundertprozentig umgesetzt wird, da komme ich gleich dazu, aber ich will vielleicht erstmal kurz erklären, wie dieser Code aufgebaut ist. Der besteht nämlich ähnlich wie sein Vorläufer aus zwei Punkten. Das eine sind die General Principles, also die generellen Prinzipien, die gelten, und der zweite Punkt sind Particular Applications, also quasi einzeln herausgegriffene problematische Darstellungsweisen, die vermieden werden sollten. Zu den General Principles, da gibt es nur drei, die würde ich mal komplett nennen. Es soll kein Film veröffentlicht werden, der die moralischen Standards der Menschen unterschreitet, die ihn sehen. Das Publikum soll niemals auf die Seite von Verbrechern, dem Bösen oder Sünden gezogen werden. Mhm. Punkt zwei, es sind korrekte Standards des Lebens zu zeigen, die den Ansprüchen von Drama und Unterhaltung unterliegen. Korrekte Standards, bitte. Und Punkt 3 ist, die natürliche oder menschliche Gesetze dürfen weder verspottet noch Sympathien für ihre Verletzungen geschaffen werden.
Hm. Klingt doch erstmal sehr allgemein.
Ja.
Wo man vielleicht dann als Filmemacher auch mal Schwierigkeiten hat, das zu verstehen, ob dann sein Film da drunter fällt.
Auslegungssache, deswegen auch General Principles. Allerdings in den Particular Applications wird es dann genauer. Ich habe da jetzt nur mal ein paar Beispiele rausgegriffen, weil es eine lange Liste. Nacktheit und anzügliche Tänze sind verboten beispielsweise. Über Religion darf sich nicht lustig gemacht werden. Religiöse Würdenträger dürfen nicht als komische Charakter oder Bösewichte dargestellt werden. Illegaler Drogenkonsum sowie Alkoholkonsum ist verboten, obwohl bei Alkoholkonsum gibt es eine Ausnahme, denn wenn er unbedingt nötig für den Plot oder für die Charakterentwicklung ist, dann ist er okay.
Also für meine Charakterentwicklung ist er sehr wichtig.
Kriminelle Methoden dürfen nicht dargestellt werden oder heroisiert werden. Die Heiligkeit der Ehe und des Hauses muss gewahrt werden. Hinweise auf sexuelle Perversion sind verboten. Was damit gemeint ist, kann man sich ausmalen, nämlich Homosexualität. Die Flagge, ganz wichtig, die darf nicht entstellt werden. Die amerikanische Flagge ist ganz heilig. Und das fand ich ganz spannend, deswegen habe ich es mit aufgenommen. Exzessives und lustvolles Küssen sollte vermieden werden.
Oh. Also das wird, glaube ich, Hitchcock sehr aufgeregt haben, weil der hat in seinen Filmen eigentlich immer sehr exzessiv geküsst.
Ja, Hitchcock wird auch gleich noch eine Rolle spielen. Da habe ich zwei kleine Beispiele mitgebracht. Wie gesagt, ich hatte es kurz angedeutet, 1930 ist er allerdings noch nicht so richtig enforced worden. Also es gab, ich habe dann mal, diese MPPDA hat ein ganz, ganz großes Archiv, wo fast alle Memos aus dieser Zeit sogar gescannt und frei verfügbar sind. Das ist total krass. Und da gibt es ein Memo von dem Sekretär dieser MPPDA, Carl Milliken, an seinen Chef sozusagen, also an Hayes. Und da geht es um den Warner Bros. Film Golden Dawn von 1930. Der wird der sogenannten Pre-Code-Ära, also quasi der Zeit vor dem Code, zugeordnet. Das ist ein Operettenfilm. Und da steht dann eben drin, so eine kurze Inhaltszusammenfassung, da und darum geht es in dem Film. Es könnte zu Problemen kommen, denn es fällt zum Beispiel der Satz "Damned if I will".
Oh, der ist schwierig.
Verdammt ist schwierig. Oder auch die Songzeile "In this old hellhole I'm the king". Muss man dazu sagen, es geht um Afrika, also das war jetzt kein richtungsweisender, toller Film, aber es geht da um das Wort Hell natürlich. Und es werden auch mögliche Probleme angedeutet, die der Film haben könnte, denn es gibt Einstellungen mit tanzenden Mädchen. Alles ganz schwierig. Dieser Code wird dann allerdings noch eine wichtige Rolle spielen. Man hat sich, wie gesagt, noch nicht so richtig dran gehalten, noch nicht viele Filme. Allerdings, nach der Präsidentenwahl 1933, Roosevelt, droht ein großes nationales Zensurgesetz. Denn Roosevelt hat alles umgekrempelt, die New Deal-Politik, Amerika dreht sich und versucht mit diesen Folgen dieser Wirtschaftskrise umzugehen. Und dann kommt es dazu, dass man eben dieses Zensurgesetz fürchtet und die Filmbosse dann eben sagen, okay, wir halten uns jetzt an diesen Code, und der wurde dann ab 1934 umgesetzt. Wenn man jetzt sagen würde, das ist Zensur, wäre das falsch. Denn Zensur geht von staatlicher Stelle aus, und dieser Hays-Code ist explizit gedacht von der Branche eben, um eine staatliche Zensur zu verhindern. Deswegen hat man sich diesen Code selbst auferlegt und hat das dann so umgesetzt, indem man nämlich Siegel vergeben hat. Denn diese MPPDA-Siegel waren dann ab einer gewissen Zeit Pflicht und Filme, die sich dieses Siegel sparen wollten, die mussten dafür $25.000 zahlen, was eine unglaubliche Summe war zu der Zeit und durften eben in diesen MPPDA-Kinos, wozu die wichtigsten primären Kinos in den USA gehörten, nicht gezeigt werden. Das heißt, wenn du einen erfolgreichen Film machen wolltest, dann hast du dich diesem Code unterzuordnen und Hayes sagt im Jahr 1934 Folgendes zu diesem Code.
The code sets up high standards of performance for motion picture producers. It states the considerations which good taste and community value make necessary in this universal form of entertainment.
Ja, es geht um Werte.
Ja. Ganz und der große moralische Standard wird gehalten durch
ganz
den Hays-Code.
Genau, ganz genau. Ich habe auch mal ein Beispiel mitgebracht von so einem Film, der Probleme mit dem Hays-Code hatte. Vielleicht spiele ich erstmal ganz kurz an und dann erkläre ich warum.
You know, I think he's in love with you.
What are you talking about?
The crazier a man is about a woman, the crazier he thinks and the crazier he does.
He's only crazy about one thing, himself.
Das ist ein Western, und zwar The Outlaw aus dem Jahr 1943, ist in Deutschland unter dem Titel Geächtet erschienen. Die weibliche Hauptrolle spielt in dem Film Jane Russell. Der Film hatte Probleme, weil, wie sage ich das jetzt, wegen Jane Russells Brüsten.
Waren die zu groß?
Die waren zu groß. Hm. Sagt man, sagte der Code. Nee, der Code sagt das eigentlich nicht, sondern das MPPDA sagte das.
Hat dann eigentlich immer auch eine Art Jury dann drüber geguckt und gesagt, der nach dem Code erfüllt oder erfüllt es nicht?
Ja, das ist so ein schwierige Geschichte. Es gab so ein Committee, das da drüber geguckt hat. Das war auch teilweise schlecht finanziert und so weiter. Also das ist nochmal eine separate Geschichte. Aber auf jeden Fall, auf den Plakaten zum Beispiel waren diese Brüste sehr dominant. Aber sie sind immer, also es gibt keine Nudity in dem Film. Der Film hat auch ganz andere Probleme, wie das zu der Zeit halt ist. Aber die ProduzentInnen, weiß ich jetzt gerade gar nicht, des Filmes, die haben dann damit argumentiert, dass Brüste haben halt überhaupt nicht verboten ist und dann wurde der Film irgendwann doch zugelassen. Aber dieser Code hat eben funktioniert. Und was ich eine ganz spannende Anekdote fand eigentlich, ist, dass auch ganz viele, zumindest in dieser Zeit, so 34 bis 39, 40, ganz viele Anti-Nazi-Filme an dem Code gescheitert sind und umgeschnitten und umgeschrieben werden mussten. Denn auch Institutionen und prominente Menschen, das habe ich vorhin schon kurz gesagt, aus anderen Ländern durften nicht zu negativ, in Anführungsstrichen, zu negativ dargestellt werden. Das hat sich dann erst ein bisschen gelockert, als Amerika in den Krieg eingetreten ist.
Das heißt, man durfte vorher Nazi-Deutschland auch nicht als böse darstellen.
Ja, zumindest nicht als allzu böse.
Also ein bisschen war okay, aber nicht zu sehr.
Genau.
Okay.
Dieser Code hat eben dafür gesorgt, dass, was dann eben so passiert, ne, dass die Filme jetzt nicht mehr erstmal produziert worden und dann hat jemand drüber geguckt, sondern dass man eben vorher schon gesagt hat, Mensch, bei den Produzierenden, okay, das Drehbuch ist mir ein bisschen so, wir schreiben diese Szene gleich raus oder ändern diese Szene gleich komplett um und drehen sie erst gar nicht, weil Nachdrehen ist teurer als vorher gleich umschreiben. Hatte dann viele, viele Jahre Bestand und fing dann erst an, in den 50er Jahren einen Einfluss zu verlieren, also so ein bisschen zu bröckeln. Das hatte maßgeblich damit zu tun, dass das Fernsehen an Einfluss gewann, für die Unterhaltung eine ganz andere Rolle spielte und dass auch ganz viele Filme aus dem Ausland kamen. Es gab schwedische Filme oder italienische Filme, die viel offener waren, die Nacktheit auch zeigten, gegen die amerikanischen Filme dann einfach in der Beziehung ja nicht mithalten konnten. Und es gab auch gerichtliche Interventionen gegen Filme, die von dem Code oder gegen bestimmte Prohibitionen, sage ich mal. Dazu muss man wissen, dass 1915 hatte der Supreme Court in den USA geurteilt, dass Filme nicht unter das First Amendment der Verfassung fallen. Das
heißt, also Meinungsfreiheit.
Filme fallen nicht unter die Meinungsfreiheit.
Sondern?
Ja, eben nicht.
Einfach nicht.
Deswegen, deswegen wäre da auch ein Zensurgesetz easy gewesen. Aha. unter diesem Supreme Court Urteil. Das hat sich 1952 allerdings geändert, denn der Court revidierte seine Entscheidung und Filme fielen eben ab dann unter das First Amendment. Und deswegen hatte man, sag ich mal, eine Verhandlungsposition, um zu sagen, Mensch, dieser Film ist freie Meinungsäußerung und ich kann fast zeigen, was ich will. Und der Abgesang, der fing dann richtig erst Ende der 50er Jahre an und da sind wir dann bei Alfred Hitchcock, der in seiner Zeit sehr kreative Möglichkeiten immer gefunden hat, entweder über Dialoge oder über bestimmte Bilder diesen Code zu umgehen. Sowieso, wie auch das zum Beispiel in der DDR war, mit der dort aber Zensur, mit der staatlichen Zensur. Man hat dann eben Möglichkeiten gefunden, als Kreativer, als Künstlerin, diese Sachen zu umgehen durch bestimmte, ja, Hintertürchen. Und so ist es beispielsweise auch im 1959er Film Der unsichtbare Dritte von Alfred Hitchcock.
Ach, Roger, wie bist du doch albern.
Ja, ich weiß, aber auch ein bisschen sentimental.
Sie küssen sich natürlich.
Ah. Ja. Romantisch ist es.
Das ist der Schluss. Das ist der Schluss des Films. Und quasi alles ist gut, es gibt ein Happy End, alle sind gerettet, alles ist schön. Sie sind in einem Zug, in einem Schlafabteil und er zieht sie aufs Bett und dann schneidet die Kamera der Film auf einen Tunneleingang und der Zug fährt in den Tunnel. Was ist denn das bitte für ein Bild?
Ja, die Metapher ist, glaube ich, mittlerweile allen bekannt.
Die Metapher ist klar.
Die wird auch heute noch manchmal benutzt.
Ja. Und in den frühen 60er Jahren, dann hat er vollends die Rolle, also vollends die Geltung verloren, ist allerdings erst 1968 offiziell abgelöst worden durch das Rating-System, das wir kennen. Das war noch nicht ganz in der Form, in der es heute ist, aber es gab eben diese G, PG und R war es, glaube ich. Und was dann noch dazugekommen ist, sind dann hier im PG-13, also Parental Guidance 13 und dieser NC-17. Also quasi die gesellschaftliche Entwicklung hat den Code überholt.
Genau. Nach 68 hat er dann auch New Hollywood begonnen.
Ja.
Das war, das hatten wir auch schon ja mehrmals im Filmmagazin, dass das dann die Ära war, wo dann auf einmal mehr möglich war und sich gesellschaftlich ja dann auch so viel weiterentwickelt hat und durch die Bürgerrechtsbewegung ja auch in den 60er Jahren sich da viel dafür eingesetzt wurde, dass man das dann auch sowas zeigen kann.
Ja. Jetzt müssen wir vielleicht noch klären, was halten wir davon? Also wie kann man das einordnen?
Ja, ist ja eigentlich, ne? Wenn man jetzt das im Nachhinein sich so anhört und wie du es mir jetzt erzählt hast, war es ja schon clever von den Hollywood-Studios zu sagen, okay, wir erkennen, hier gibt es einen gesellschaftlichen Druck, dass wir sowas nicht zeigen können.
Oder einen politischen Druck.
Und dann halt kommt noch der politische Druck dazu. Also mit gesellschaftlichem Druck meine ich dann eher, dass es dann die entsprechenden Wählergruppen und die Aktivisten dann doch so laut sind, gerade aus dem kirchlichen Bereich, dass man sagt, ja okay, das wollen wir auch nicht. Und dann der politische Druck dazu kommt, dass wir das einfach selbst machen, weil wir können das ja dann, sobald sich das der Wind gedreht hat, wenn der Wind aus der anderen Richtung kommt, dann können wir das einfach fallen lassen und dann ist wieder alles gut, weil politisch dauert das natürlich wesentlich länger.
Ja, da sind wir wieder bei The Dark Knight und dieser Geschichte mit der Überwachung auch so ein bisschen. Wir richten das erstmal ein und vielleicht wird es irgendwann weniger, wer weiß. Also ja, was funktioniert hat, da würde ich dir zustimmen, ist die staatliche Zensur zu verhindern, dass es nicht passiert. Daraus hat sich auch, und das könnte man vielleicht auch auf die Pro-Seite stellen, ein funktionierendes System, ein ganz gut funktionierendes System entwickelt, nämlich diese Empfehlungen, die es gibt. Bei uns gibt es ja das ähnliche System mit der FSK, freiwillige Selbstkontrolle, ist ja auch freiwillig und es verbietet jetzt keinen Film, dieses System. Also Zensur findet nicht statt, das würde ich auch jedes Mal hier im Land unterschreiben. Trotzdem ist es natürlich schwierig, weil man eben, man spürt nämlich diesen Einfluss zum Beispiel dieser kirchlichen Gruppen, dieser kirchlichen Lauten, sage ich mal.
Du hast denen ja dann mal eine Zeit lang wahnsinnig recht gegeben und die unterstützt und gesagt, was sie sagen, ist richtig und wichtig.
Genau. Und ich kann es vielleicht auch ein Stück weit verstehen, was beispielsweise die Darstellung von Gewalt angeht. Ne? Wie gesagt, wir müssen uns in eine Zeit zurückversetzen, gerade auch in den 20ern, da konnte jeder ins Kino gehen, egal welchen Alters, es gab keine Einschränkungen. Ne? Also aus rassistischen Gründen gab es natürlich Einschränkungen, aber es gab jetzt zum Beispiel keine Altersgründe, warum man nicht ins Kino gehen durfte. Und es ist dann das erste Mal so richtig ein System eingeführt worden, das bestimmte Sachen reguliert hat. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch festgefahrene Bilder von Sexualität reproduziert und da haben wir noch gar nicht über die Homophobie so richtig gesprochen, die damit transportiert wurde und der dann damit eben Rechnung getragen wurde, die festgeschrieben wurde im Prinzip. Natürlich steht es nicht explizit drin, aber es ist klar, was damit gemeint war. Und es ist auch noch so ein bisschen ein anderer Beweis für das, was wir eigentlich in dem ganzen ersten Teil schon genug dargelegt haben. Brüderie verkauft sich einfach unglaublich gut. Also diese Code-Ära-Filme, die waren ultra erfolgreich, also viele. Hollywood ist zu dieser Zeit ja nicht nur aufgestiegen, sondern immer weiter gewachsen und zu der, ja, weiß ich nicht, Film
also der kulturellen Institution eigentlich herangewachsen.
Weltweit ja. auch, ne? Weltweit, also ja. auch ein riesiges
Orientierungspunkt
Ding, halt ja, auch, ne? hat das Bild von Amerika ja. in der ganzen Welt komplett geprägt.
Ne? Dann siehst du halt, wenn du halt einen Film halt direkt an die weiße Mittel- und Oberschicht richtest, wie profitabel sowas sein kann.
Ja, 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 ganz genau.
Was man war.
Also es festigt am Ende natürlich die herrschende ja. Rolle. Also
es ist dann Filme
männlich, weiß,
von der Mehrheitsgesellschaft ja. für die Mehrheitsgesellschaft.
Männlich, weiß und christlich.
Ja.
Top.
ja. So entsteht das strukturell. Ja.
Ja, war sehr spannend, sich da reinzulesen tatsächlich, weil ich kannte es tatsächlich vorher nicht, bevor du gesagt hast, das gab's. also man kennt natürlich Filme aus dieser Zeit. Ja, die große Frage, die ich mir stelle, wie kann es denn heute funktionieren? Also wie kann man denn heute auf der einen Seite natürlich Rechnung tragen, dass man aufpasst, dass es nicht zu krasse Sachen gezeigt werden, sage ich mal. Und auf der anderen Seite natürlich auch nicht so, also konservative Bilder so die Oberhand gewinnen vielleicht. Ich weiß es nicht. Also ich bin ein großer Fan von diesem Content, von diesen Content-Warnungen, die es ja im Videospielbereich beispielsweise gibt, die auch freiwillig auch von bestimmten Gruppen jetzt bei Twitter zum Beispiel oder im Netz produziert werden, dass man eben vor einem Film zum Beispiel oder vor einem Videospiel dann sagt, der enthält Language, also Beleidigung und so weiter.
Vulgäre Sprache,
weiß ich nicht, Vergewaltigungen,
Depression,
also ja. das, was thematisiert wird, steht, ohne jetzt inhaltlich zu spoilern, steht vorne drauf, damit jede und jeder für sich selber entscheiden kann.
Und das sind ja dann letztlich nur ein paar Sekunden, bevor der Film startet oder ja. halt bevor man überhaupt den Film geht, dass es ja. auf dem Plakat oder auf dem Ticket oder irgendwie nochmal gesagt wird, steht und dass man einem klar ist, wenn man auf diese Themen, warum, aus welchen Gründen auch immer, nicht konfrontiert werden möchte in dem Moment, ja. ist es ja auch vollkommen okay und verständlich. Ja. Warum das denn noch nicht so durchgesetzt hat und warum immer noch so über Triggerwarnung heißt es ja dann ja. häufig im Internet, wenn sich darüber lustig gemacht wird, ja. Warum das dieser einfache Schritt nicht gegangen wird.
Das verstehe ich.
Und wir hatten jetzt auch schon im Vorfeld dieser Aufnahme doch darüber gesprochen, da ist mir dann auch direkt das Beispiel Midsommar eingefallen, der Horrorfilm aus dem letzten Jahr, der wirklich, wo ich schon mehrmals gelesen habe, dass Leute in diesem Film, weil am Anfang Suizid thematisiert, sehr, sehr eindeutig und heftig und emotional sehr, sehr schwer dich trifft, egal ob du mit dem Thema jetzt schon Erfahrung gemacht hast oder nicht. Aber das ist da wo ich absolut verstehen kann, da muss es eigentlich eine Warnung davor geben. Weil wenn du mit dem Thema das nicht gerade deine Probleme hast, das trifft dich da aus dem Nichts. Mhm. Und das kommt dann auch erst dann, weil der Trailer dir das überhaupt nicht mitteilt. Weil der Film wirklich die ersten 10, 15 Minuten ein ganz anderes Setting hat als dann die späteren 2 Stunden.
Ja.
Und das ist sowas, warum gibt's das nicht?
Ja. Komisch, ne? Es nimmt ja auch nichts von dem Film weg.
Es nimmt ja nichts weg, ne? Wenn der einfach nur am Anfang steht, Vorsicht hier, geht es um das Thema Suizid auch.
Ja. Okay, da würde uns, an dieser Stelle würde uns mal eure Meinung interessieren.
ja. Wie steht ihr denn zum Thema?
Konservatismus und auch Content-Warnung.
Content-Warnung, ja. Und welche Beispiele kennt ihr vielleicht noch, wo euch das auch vielleicht auch geärgert hat, warum denn dieser Film auf einmal dieses konservative Klischee wieder benutzt oder wo ihr vielleicht dann erst nach Jahren gemerkt habt, mein Lieblingsfilm, warum steht das eigentlich so da, wenn ich da genauer drüber nachdenke? Warum ist das denn so? Nur auch, da gibt es auch so viele Beispiele, wie gesagt, man kann sagen, eigentlich das, glaube ich, das normale Hollywood-Blockbuster-Kino ist schon sehr, sehr konservativ. Deswegen, da gibt es sicherlich noch wesentlich mehr Beispiele, auch die wir genannt haben. Wenn ihr dazu auch Gedanken dazu habt, ob ihr noch Beispiele, die euch auch da konkret einfallen zu konservativen Weltbildern, dann schreibt uns die auf jeden Fall gerne in den Kommentaren. Wir haben da sicherlich nur an der Oberfläche trotzdem gekratzt. Deswegen, wir würden auch gerne hören, was eure Gedanken dazu sind.
Genau, schreibt uns bei Twitter zum Beispiel oder auf filmmagazin.audio, redesignte Website übrigens jetzt mittlerweile.
Da hat sich Lukas richtig reingesteckt, da könnt ihr ihn auch mal für loben. Sieht ja. sehr gut aus, Lukas.
Vielen Dank. Genau, schreibt uns da in die Kommentare. Und vielleicht nochmal ganz kurz, weil wir jetzt nur über amerikanische Filme gesprochen haben und das jetzt so ein bisschen so die beiden deutschen Jungs lachen über die konservativen Amerikaner und so. Nein, das soll es natürlich nicht sein. Wir haben uns jetzt bewusst mit der amerikanischen Seite, weil die uns natürlich sehr geprägt hat und auch immer noch prägt, weil ein Großteil oder ein sehr erfolgreicher Teil des Filmmarktes eben amerikanisch ist, wollten wir uns das mal anschauen. Wir planen aber in Zukunft auch uns nochmal mit den deutschen Filmen zu beschäftigen und dann vielleicht auch mal unter dem Gesichtspunkt, wie viel Nazi-Ideologie steckt eigentlich noch im deutschen Konservativismus.
Nazis in Deutschland?
Nee.
Also komm, ist das nicht, das Thema ist doch durch.
Genau, also wir widmen dem auf jeden Fall nochmal später.
Auf jeden Fall.
War schön, war sehr interessant und Martin, ich danke dir.
Ja. Ich gehe jetzt zurück zu meiner Familie. Die Frau hat gerade schon
den Kuchen.
Das Abendessen ist auch bestimmt schon dabei zu machen. Deswegen, ich habe jetzt versorgt sozusagen. Ich kann jetzt zurückkommen, ich habe die Arbeit erledigt. Ja. Ich gehe jetzt ins Einfamilienhaus.
Ich gehe jetzt zurück in meine linke Kommune, im besetzten Haus, in dem wir wohnen.
Traumtänzer.
Im Dach.
Traumtänzer.
Ja. Tschüss.
Eine Einfachtonproduktion 2020.